Ein Sexualpsychologe ist einer, der nichts anderes tut, als darüber zu reden, worüber man nicht spricht, über Sex. Das ist offensichtlich notwendiger denn je. Die allgegenwärtige Internetpornografie verändert das Sexualleben und macht offenbar immer mehr Paare sprachlos. Sprachlos zum Beispiel auf die simple Frage, was sie sich eigentlich damit sagen wollen, wenn sie miteinander schlafen, wenn sie es dann überhaupt noch tun. Was uns Menschen Sexualität bedeutet, das ist heute mein Thema. Mein Gast ist Autor des Buches Himmel auf Erden, Hölle im Kopf, Goldmann Verlag, 19,99 €. Geboren 1968, Psychologiestudium in Mannheim und Berlin. Von der Rechtspsychologie kam er zur Sexualpsychologie. Gastwissenschaftler an der Charité als Paar- und Sexualtherapeut in eigener Praxis kennt er die Ängste, die Sorgen und manchmal auch die krankheitswertigen Störungen des Sexuallebens hunderter Paare. Und wird uns heute davon berichten. Herzlich willkommen, Dr. Christoph Josef Ahlers.
Dankeschön.
Ihr Ansatz, Ihr Grundgedanke, ich zitiere, das Verständnis dafür, dass wir im Sexuellen Grundbedürfnisse ausdrücken und erfüllen können, fehlt vielen. Welche Grundbedürfnisse sind das?
Wir alle sehnen uns danach, bestimmte Gefühle erleben zu können, vor allem das Gefühl, von einem anderen wahrgenommen zu werden, ernst genommen zu werden, angenommen zu werden, Zugehörigkeit erleben zu können, Intimität, Bindung. Das sind Grundbedürfnisse. Die heißen deswegen Grundbedürfnisse, weil wir uns nicht dagegen entscheiden können. Wir können uns nicht entscheiden, nicht gemocht zu werden oder nicht gewollt zu sein, sondern wir wollen nur versuchen, in unserem Leben mit allem, was wir tun, in irgendeiner Weise Anerkennung, Wertschätzung und Zugehörigkeit zu erfahren. Und die intimste Form, diese Grundbedürfnisse zu erfüllen, ist sexuelle Körperkommunikation.
Damit haben Sie schon ein Stichwort genannt, nämlich die kommunikative Bedeutung von Sex. Worin besteht die, wenn man Botschaften in geteilter Erregung austauscht?
Zunächst ist wichtig zu verstehen, dass aus der sexualwissenschaftlichen Perspektive zwischen drei Funktionen von Sexualität unterschieden wird. Das ist zum einen die Erregungsfunktion, von denen sind unser aller Köpfe übervoll, Leidenschaft, Erotik, Orgasmus. Das ist zum zweiten die Fortpflanzungsfunktion. Und zwischen diesen beiden Funktionen liegt die dritte, nämlich die Kommunikationsfunktion. Das bedeutet, dass wir über Hautkontakt und intimen Körperkontakt uns wechselseitig das Gefühl geben können, gut zu sein, richtig zu sein, gemocht zu werden. Interessant finde ich, und das war auch einer der Anlässe, dieses Buch zu schreiben, dass wir für die Erregungsfunktion ein übertriebenes Bewusstsein haben in unserer Gesellschaft. Das spiegelt sich ja auch in der medialen Wiedergabe. Da sind die Medien voll von all diesen Facetten, Zwingerclub, Viagra, Busenvergrößerung, alles, was mit diesen Erregungsaspekten zu tun hat. Wir haben mittlerweile auch ein größeres Bewusstsein für die Fortpflanzungsfunktion, insbesondere seit der Entwicklung der Reproduktionsmedizin. Aber für diese Kommunikationsfunktion herrscht in unserer Gesellschaft weniger Bewusstsein. Und das ist deswegen so skurril meines Erachtens, weil sie die einzige Funktion ist, die dafür verantwortlich ist, dass wir als Männer und Frauen Paare bilden. Das tun wir nämlich nicht der Lust wegen und das tun wir auch nicht der Fortpflanzung wegen. Diese beiden Sachen können wir nämlich auch allein. Oder die können wir auch mit anderen Personen, mit denen wir nicht in einer partnerschaftlichen Beziehung leben. Allein das Gefühl, okay zu sein, richtig zu sein, gut zu sein und das körperlich erfahren zu können, das kann ich nur in einer echten Beziehung mit einem anderen Menschen, der mir etwas bedeutet und dem ich etwas bedeute. Darum ist diese Kommunikationsfunktion so elementar und es ist eigentlich verwunderlich, dass wir in unserer Kultur ausgerechnet für diese Funktion ein so eingeschränktes Bewusstsein haben.
Und nur das ist dann erfüllter Sex?
Ich würde das nicht einschränken auf nur das, aber wenn Sex als erfüllend erlebt wird, hat das meist zu tun damit, dass die sexuelle Begegnung für beide Menschen auch auf der Beziehungsebene etwas bedeutet. Sex kann ansonsten auch sehr wohl befriedigend sein. Und für befriedigenden Sex brauche ich auch keinen Partner im Beziehungssinne. Da kann ich irgendjemanden für nehmen oder kennenlernen oder nur mit mir selber. Das kann auch befriedigend sein. Aber für das, was wir als Erfüllung bezeichnen, wenn die Menschen das Gefühl haben, wenn wir beieinander sind, miteinander sind, ineinander sind, dann wächst dort was, dann entsteht dort etwas, das weist über sich hinaus. Unsere Vereinigung, die bewirkt etwas, nämlich dass wir Energie gewinnen miteinander. Und das ist etwas, was als Erfüllung sich dann anfühlt. Und das gelingt in der Regel nur in echten Beziehungen.
Herr Dr. Ahlers, ich komme zu Unterschieden zwischen Männern und Frauen. Eigentlich ist das ja banal, aber man muss es eben sagen. Den Samenstau, also Druck in den Hoden, gibt es nicht?
Den gibt es sexualphysiologisch nicht, nein. Sondern es ist so, dass Samen, der nicht verwandt wird, also der nicht gebraucht wird und nicht ausgestoßen wird, nach einer Weile vom Körper selber wieder resorbiert wird oder durch nächtliche Erektionen und nächtliche Erregungshöhepunkte, die im Traumgeschehen stattfinden, kommt es dann zu spontanen Samenergüssen und so wird regelmäßig sozusagen der ganze Apparat durchgespült und es staut sich nirgendwo etwas an.
Naja, aber es gibt ja nun genug Männer, die sagen, ich brauche das jetzt. Wo kommt das her?
Genau, und da wäre wichtig zu fragen, und da sind wir im Kern meiner Arbeit, wer braucht was konkret? Was genau braucht der Mann, der sagt, ich brauche das jetzt? Wenn es sich darin erschöpft, einen Samenerguss zu provozieren, dann kann er das doch für sich und mit sich alleine tun. Wenn ich aber die Männer danach frage, wenn es das doch ist, geht es um Orgasmus und Samenerguss, dann können sie das doch machen. Dann kommt, nein, so meine ich das nicht. Und dann frage ich, wie meinen Sie es denn? Naja, ich möchte das ja schon mit meiner Frau erleben. Da sage ich, ach, dann geht's gar nicht alleine um den Samenerguss, um die Schwellung von Hoden und ähnliche Dinge. Worum geht's denn dann noch? Und dann sind wir mitten im Bereich dieser Grundbedürfniserfüllung. Ich möchte, dass meine Frau mich mag, mich gut findet. Ich möchte ihr meine Gefühle zeigen können. Ich möchte das mit ihr teilen können. Und daran können wir erkennen, es geht nicht um Samenstau und Triebdruck, sondern es geht um Kommunikationsstau und Gefühlsdruck. Und das ist eben eine ganz andere Ebene, als das physiologisch-hydraulisch zu denken.
Der entscheidende Unterschied zwischen Frauen und Männern ist das, was man wissenschaftlich Appetenzunterschied nennt. Bitte erläutern Sie das.
Appetenz ist das wissenschaftliche Fachwort für sexuelles Verlangen. Ja, das heißt, das Ausmaß, mit dem jemand umgangssprachlich gesagt Lust auf Sex hat. Und da haben wir in der Tat geschlechtstypische Unterschiede, die darauf zurückgehen, dass bei Männern durch die Androgene, das ist die Männlichkeitshormongruppe, gerade durch das Testosteron, ein sexuelles Verlangen quasi als Grundgefühl vorhanden ist. Das ist wie so statisch, ja, das ist da. Das ist bei einer Frau anders, die hat von diesem hochverhaltenswirksamen Testosteron weniger und unterliegt über den Monat einer zyklischen Schwankung ihres Hormonstatus. Deswegen haben Frauen nicht in gleicher Weise stabiles oder statisches sexuelles Verlangen, sondern haben vielmehr phasisches und situatives sexuelles Begehren. Man unterscheidet also zwischen gerichteter sexueller Appetenz, das wäre das Begehren, ich finde jemanden gut in einer bestimmten Situation und darum möchte ich mit dem schlafen, und ungerichteter sexueller Appetenz, das ist das sexuelle Verlangen, das heißt, ich habe Lust auf Sex, mit wem und in welcher Situation, egal. Und da erkennen wir geschlechtstypische Verschiedenheiten zwischen Männern und Frauen.
Ihr Co-Autor Michael Lissek fragt Sie in diesem, das ist ja ein Gesprächsbuch, ob Sie denn Frauen manchmal auch einfach raten, dann schlafen Sie doch eben einfach mit ihm. Also das heißt, Sie reduzieren gewissermaßen die Fallhöhe. Was heißt das? Wie machen Sie das?
Er hat bewusst diese Frage gestellt, damit ich antworten konnte, dass ich natürlich niemandem Schläge erteile, auch keine Ratschläge. Deswegen wäre es sicherlich ein Kunstfehler, wenn ich einer Frau in so einer Situation sagen würde, schlafen Sie doch mal mit Ihrem Mann. Ja, das wäre ein Laiengespräch. Nein, was wir tun in den Gesprächen ist, wenn die Frau sagt, ich habe nun mal keine Lust, ja, ich mag nicht, ich will nicht, dann erfrage ich, keine Lust worauf? Was konkret ist es, worauf sie keine Lust haben? Und dann kommen wir relativ schnell in die Situation, dass die Frauen die sexuellen Wünsche ihrer Männer als unbezogen wahrnehmen. Der meint nicht mich. Der spricht nicht mich an, ich fühle mich nicht gesehen und nicht gemeint, sondern der will einfach Sex haben und ich soll mich dafür zur Verfügung stellen und das ist mir dann zu viel. Das heißt, die Bedürfnisse des Mannes werden nicht wahrgenommen und verstanden als auf die andere Person gerichtet. Und wenn klar wird, dass der Mann seine Bedürfnisse schlecht kommuniziert, wenn er sagt, ich habe Druck, Ja? Und die Frau ihre Verweigerung dagegen schlecht kommuniziert, wenn sie sagt, ich habe die Wäsche noch in der Maschine. Ja, da reden zwei aneinander vorbei. Und wenn das klar wird, dann kann man tatsächlich die Fallhöhe reduzieren und sagen, wenn sie jetzt verstehen, was sie eigentlich voneinander wollen, was stünde denen im Wege, in einer solchen Situation miteinander zu schlafen? Ist da irgendwas aufwendig, umständlich? Ist das ein Angang? Macht das Mühe? Tut das weh? Ist das lästig? Und dann stellt sich raus, nee, ist es eigentlich alles nicht. Und wir sprechen auch nicht von nächtelanger Koitalakrobatik, die uns dann den Schlaf raubt und ermattet für den nächsten Tag. Alles nicht das Thema, sondern wir sprechen ja von einer 20- bis 30-minütigen Übereinkunft, wie das so für gewöhnlich stattfindet. Und das wird dann einfach klarer. Und das ist gemeint in diesem Buch und in dieser Frage mit der reduzierten Fallhöhe.
Aber wenn dieser Appetenzunterschied also so ein Grundproblem ist, dann kommt es also nur darauf an, wie Paare damit kommunikativ umgehen. Habe ich das jetzt richtig verstanden?
Exakt, das haben Sie richtig verstanden. Die Brücke zwischen diesen beiden Flussufern, die wirklich verschieden sind, auch auf der biologischen Ebene verschieden sind, diese Brücke ist Kommunikation. In der Sekunde, in der der Mann versteht, was ich eigentlich will, ist nicht Geschlechtsverkehr zur Orgasmusproduktion, sondern was ich eigentlich will und wonach ich mich im tiefsten Innersten sehne, ist, dass meine Frau zu mir Ja sagt. Und das tut sie für mich auf unvergleichlich spürbare Weise, indem sie sich mir hingibt, indem sie mich in sich lässt. Das ist die tiefere Bedeutung von Geschlechtsverkehr für die meisten Menschen und eben auch für die Männer. Aber das sagt ihnen keiner. Niemand hilft uns dabei, das zu dechiffrieren. In der Sekunde, wo der Mann das versteht, dass es eigentlich sein Wunsch ist, Annahme und Bestätigung zu erfahren von seiner Frau, in der Sekunde kann er seine Wünsche anders wahrnehmen und formulieren. Und genauso auf der anderen Seite, wenn die Frau das hört, dann sagt die in der Regel, okay, wenn es das ist, was du willst, damit kann ich ja was anfangen, denn das will ich ja auch, nämlich dass wir Kontakt haben, dass wir uns nahe kommen und dass wir uns angucken. Und in der Sekunde ist die Brücke schon geschlagen. Also von beiden Seiten findet dann ein Verständnis statt und die identische Situation, die vorher zu einem Stau geführt hat, zu einem Stopp, die führt jetzt zu einem Verständnis und dann zu der Frage, wie können und wollen wir ab jetzt mit dieser Standardsituation umgehen.
Herr Dr. Ahlers, Männer und Frauen sind ganz offensichtlich unterschiedlich in der Bewältigung von Stress, also in sexueller Hinsicht. Können Sie uns das bitte erläutern?
Ja, es deutet in der Tat alles darauf hin, dass Männer durch Sex Stress abbauen und Frauen Stress abbauen wollen, um dann Sex haben zu können. Das heißt, für viele Männer ist sexueller Körperkontakt, insbesondere wenn er in Beziehungen stattfindet, eine Erleichterung, eine Entlastung, etwas, das dazu beiträgt, dass sie sich wohler fühlen, dass sie Anspannung, Stress abbauen können und wollen. Und für viele Frauen scheint es so zu sein, dass sie den Wunsch haben, sich zunächst mal für sich selbst zu entspannen, es sich gut gehen zu lassen, Yoga zu machen, zu meditieren, Stressoren abbauen zu wollen. Und wenn dann eine quasi gefühlte Neutralitätssituation da ist, dann kann auch der Wunsch oder die Bereitschaft zu einer sexuellen Einlassung entstehen. Und da erkennen wir wieder Wesensverschiedenheiten. Und auch zwischen diesen beiden Unterschieden ist die einzige Brücke gelingende Kommunikation, nämlich dass der Mann erklären kann, er will sich nicht abreagieren an einem Objekt, sondern er will Kontakt als Labsal. Er möchte mit jemandem Nähe erleben, um dadurch Anspannung abbauen zu können. Das ist ein ganz zentraler Mechanismus unseres Menschseins, der schon mit der Geburt entsteht, dass wir über Hautkontakt und Körperkontakt Stress abbauen und Wohlgefühle aufbauen können. Und das bleibt von der Kindheit bis zum Tode ein ganz wichtiger Regulationsmechanismus für uns Menschen.
Nun entwickelt sich Sexualität in einer Beziehung ja auch, insbesondere dann, wenn ein Kind kommt, wobei jene, die keine Kinder haben, davon eigentlich doch nicht ausgenommen sind. Aber natürlich, wenn ein Kind kommt, verändert sich Sexualität besonders.
Na, das ist die Phase der Familiengründung. Die folgt ja auf die Phase des Kennenlernens, des Zusammenkommens und der Beziehungsetablierung. In dieser ersten Phase verliebt Verliebtheit ist alles leicht und alles geht von selbst. Dann entscheidet sich danach, ob zwei Menschen ein Paar werden. Wenn sie ein Paar werden, kommt alles zur Ruhe, auch die sexuelle Beziehung kommt zur Ruhe. Die Häufigkeit von sexuellen Kontakten, auch von Geschlechtsverkehr, lässt nach, aber die Zufriedenheit beider Menschen steigt. Beide fühlen sich entspannt und ruhig, fühlen sich selbstbewusster und bestätigt durcheinander. Und dann geht das eine Zeit lang so gut. Und dann kommt bei vielen diese Phase der Familiengründung. Und dann ist plötzlich klar, jetzt soll etwas herauskommen. Und jetzt ist das erste Kind da. Dann ist natürlich alles verändert. Bei der Frau ist ja schon mit der Schwangerschaft alles anders. Der gesamte Körper, der gesamte Hormonstoffwechsel im Körper, das eigene Körperbild, das ist alles neu, alles anders. Und ich muss als Frau damit umgehen, wie ich jetzt aussehe, und wünsche mir dabei Annahme und Zuspruch, Grundbedürfniserfüllung für den Mann. Der sieht das, dass seine Frau jetzt ganz anders ist. Vielleicht geht die auch anders mit sich um. Vielleicht läuft sie nicht mehr so nackt rum. Jetzt weiß er nicht genau, soll er auf sie zugehen und das ansprechen oder soll er lieber sich zurückhalten und nichts sagen, um ihr nicht zu nahe zu treten. Und da merken sie schon, da werden die Schweigelöcher größer.
Das ist aber anscheinend der wichtige Punkt, eben die Schweigelöcher. Weil es komme dann zu Gnadensex. Also dann wird Sex so eine Dienstleistung. Männer empfinden das offenbar sehr erniedrigend. Und eigentlich ist es auch ein furchtbares Wort,
Gnadensex. Genau, es ist ein furchtbares Wort, weil es eine furchtbare Sache ist. Und eben nicht nur für Männer, sondern auch für Frauen. Es passiert dann, wenn der Kontakt zwischen beiden Menschen nicht mehr in der Weise gegeben ist, dass man sich versteht im eigentlichen Sinne. Und jetzt bleibt dann quasi übrig, der Mann will was. Die Frau hat ganz andere Sorgen gefühlt, hat das Kind, hat zu tun mit Stillen oder Flasche geben und Waschen. Andere Sachen, ist am engsten mit dem Kind, in der Regel enger als der Mann. Aber der Mann will obendrein das. Das erlebt die Frau als on the top. Jetzt will sie ihn ja auch nicht zurückstoßen und frustrieren, aber sie kann auch einfach nicht mehr. Und das ist ihr alles zu viel und so weiter. Sie merkt aber, da wird die Stimmung schlecht und der Mann ist ungehalten und angespannt. Und dann kann es kommen, dass dieses Verständnis entsteht, naja gut, dann machen wir das jetzt einfach, dann ist Ruhe und dann schläft er gut ein und ich habe meine Ruhe und dann so, ja. Und das ist dann das, was unter dieser Überschrift Gnadensex formuliert werden kann. Niemanden stellt das zufrieden und vor allem erfüllt es niemanden in seinen eigentlichen Bedürfnissen.
Und wie erfüllt man die dann?
Die erfüllt man auf die gleiche Weise, indem die beiden Menschen die Chance bekommen zu verstehen, was sie eigentlich voneinander wollen. Der Mann fühlt sich in der Phase der Familiengründung häufig ein bisschen ausgeschlossen. Er steht am Rande. Die Frau bildet mit dem Kind eine Art Symbiose. Das ist ja auch so gewollt von der Natur. Die sind sich ganz nah. Die Frau erfüllt viele ihrer psychosozialen Grundbedürfnisse körperlich mit dem Kind in dieser Zeit. Es gibt viel Hautkontakt, es gibt viel Innigkeit, es gibt Schmusen, Streicheln, Küssen, Geborgenheitserleben. Das hat der Mann nicht, der steht allein daneben. Es geht darum, in ein gelingendes Dreieck zu kommen. Man nennt das eine Triangulation, dass der Mann auch Teil dieses Geschehens wird. Häufig ist das nicht. Er fühlt sich alleine, er sehnt sich nach diesem Kontakt, nach dieser Nähe. Und das ist aber für ihn selbst nicht richtig verständlich, sondern er im schlimmsten Fall nimmt wahr, hier gab es jetzt schon so und so lange keinen Sex und jetzt muss das mal sein. Ich brauche das jetzt. Und das sind eben diese zu kurz gegriffenen Formeln, die nicht für Verständigung sorgen. Kriegt er die Chance zu verstehen, ich sehne mich eigentlich nach Nähe zu dir und nach Kontakt mit dir, kriegt die Frau die Chance zu verstehen, okay, das kann ich nachvollziehen, klar, habe ich nicht mitgedacht, mein Kopf ist so voll mit dem Kind, wenn es das ist, was du willst, dann komm her. Dann lass uns beieinander sein. In der Sekunde gelingt dann was. Also wieder die kommunikative Brücke zwischen zwei Menschen, die jeweils in ihrer Lebenssituation stehen.
12:22, zu Gast bei Ingo Kahle. Heute der Berliner Paar- und Sexualtherapeut Dr. Christoph Josef Ahlers. Wir reden über sein Buch Himmel auf Erden, Hölle im Kopf, Goldmann Verlag, 19,99 €. Herr Dr. Ahlers, ich will jetzt nicht im Einzelnen auf sexuelle Funktionsstörungen zu sprechen kommen, sondern auf ein Grundproblem, das nämlich Sexualität als eine zu erbringende Leistung verstanden wird und daraus dann Störungen entstehen. Hat sich eigentlich unser Schamgefühl verändert?
Ich glaube schon, dass mit der Zunahme von gefühlten Leistungsanforderungen auch an dieser Stelle Schamgefühle entstehen, die es früher so nicht gab. Meinetwegen in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts zum Beispiel für viele Männer die Frage ihrer sexuellen Gestaltungsfähigkeit, ob sie gute Liebhaber sind und all diese Dinge, die gab es eigentlich gar nicht, sondern ein Mann war qua Geschlecht eine Erscheinung. Das musste reichen, ja, da war nichts mit verknüpft mit Waschbrett, Bauch und Länge und Dauer und Kunstfertigkeit des Geschlechtsverkehrs. Diese ganzen Dinge waren nicht im Bewusstsein. Die sind dann später hinzugekommen. Heute sind eigentlich von uns allen die Vorstellung zum Thema Sexualität verknüpft mit einer inneren Kettenreaktion. Wer A sagt, muss auch B sagen, muss auch C können, muss auch D bringen. Das muss so stattfinden, da muss was klappen. Es muss Verführung, Erotik, Leidenschaft entstehen, aber eben auch Stimulation, Steigerung und Orgasmus. Und wenn irgendeine Facette dieser Aspekte nicht gelingt, dann ist es frustrierend und dann entsteht Versagen. Und Versagen wird immer erlebt als Bloßstellung und löst eben auch Schamgefühle aus.
Also Feministinnen haben ja den Männern eigentlich ja zu Recht beigebracht, dass das Lustzentrum der Frau die Klitoris ist. Und Alice Schwarzer schrieb im kleinen Unterschied sogar, wenn es nach den Bedürfnissen der Frauen ginge, wäre die Penetration der Fortpflanzung vorbehalten. Und im Editorial ihrer Zeitschrift Emma schrieb sie 2011 bilanzierend, ihn einfach mal reinstecken, das genügte nicht mehr. Haben wir dadurch gelernt, Zitat nun wiederum Ahlers, du musst beim anderen Kille-Kille machen, damit bei der oder dem etwas passiert. Also Sex in diesem Sinne sozusagen als technische Leistungsanforderung.
Meines Erachtens geht es eher um ein Werteverständnis in unserer Gesamtgesellschaft. Und da ist es wichtig zu verstehen, dass wir in einer Leistungsgesellschaft leben. Und das bedeutet übersetzt, dass Leistung einer der zentralen, wenn nicht der größte Wert ist und unsere Leistungsfähigkeit positiv belohnt und verstärkt wird und mangelhafte Leistungsfähigkeit bestraft wird mit Anerkennungsentzug. Und das gilt für alle Lebens- und Gesellschaftsbereiche. Und ich glaube, dieses Werteverständnis hat sich eben zunehmend eingetragen, auch in unsere Sexualität und in unser sexuelles Selbsterleben und Beziehungserleben. Und da liegt auch der Ansatzpunkt dieser Art von Sexualtherapie, die ich anbiete, nämlich den Menschen dabei zu helfen, sich von internalisierten Leistungsanforderungen zu befreien und zu verstehen, was wir wollen, ist nicht uns wechselseitig zu den tollsten Höhepunkten bringen, sondern was wir wollen, ist uns miteinander wohlfühlen und beieinander Zugehörigkeit und Geborgenheit erfahren.
Einerseits die Reaktion der Partnerin kann ja durchaus das Lustempfinden des Mannes steigern, aber andererseits, was hält Frauen am meisten davon ab, bei sich zu bleiben? Das ist ja so ihr Gegenkonzept. Man soll bei sich bleiben und damit eben sexuell erlebnisfähig zu sein. Also was stört selbst Frauen, die an Anorgasmie leiden, also keine Höhepunkte bekommen?
Es ist meines Erachtens im Kern der gleiche Faktor, nämlich die Vorstellung, ich muss in sexueller Hinsicht etwas können, es muss etwas funktionieren, es muss klappen, es muss etwas dabei herauskommen. Wenn ich diese Vorstellung tief in mir trage, quasi als eine Art sexuelles Selbstverständnis, dann verführt das dazu, oder sagen wir mal so, das Risiko steigt, dass ich mich in sexuellen Begegnungen selbst beobachte. Ich beobachte selbst meine sexuelle Reaktion. Komme ich oder komme ich nicht? Und in dem Moment, in dem ich anfange, mich selbst zu beobachten, kann ich nichts mehr erleben. Denn wir können als Menschen nicht simultan beobachten und erleben. Und das ist dann etwas, was mich davon abhält, meinem eigenen inneren Erleben mich hingeben zu können und damit auch einem Partner oder einer Partnerin.
Aber was ist der Unterschied zwischen Selbstachtsamkeit und Egoismus in der Sexualität?
Finde ich sehr wichtig, dass Sie das fragen. Nicht nur Selbstachtsamkeit, Egoismus, sondern eben auch der Unterschied zwischen Selbstachtsamkeit und Selbstbeobachtung. Sie merken, diese Begriffe sind ganz nah beieinander. Wir können sie einfach definieren. Selbstachtsamkeit ist eine selbstfürsorgliche Wahrnehmung meiner Bedürfnisse und meiner Reaktionen. Das ist etwas für mich. Egoismus ist das willentliche Hinwegsetzen und Überschreiten der Interessen eines anderen. Darum sind Selbstachtsamkeit und Egoismus überhaupt keine Synonyme, sondern ganz gegensätzliche Dinge. Aber auch Selbstbeobachtung und Selbstachtsamkeit sind ganz verschiedene Sachen. Der Selbstbeobachtung wohnt eine skeptische, zweifelnde, kontrollierende Instanz inne. Klappt das? Bringe ich's? Komme ich? Wird das hinhauen? Und die Selbstachtsamkeit schließt im übertragenen Sinne die Augen, beendet die Beobachtung und vertieft sich in das, was in mir stattfinden kann und eben nicht muss.
Und das heißt dann im Endeffekt, das schreiben Sie ja auch, sexuell funktioniert es nur, wenn nichts mehr funktionieren muss.
Genau das ist der Zauber und genau das ist das Geheimnis, dass die Paare im Rahmen einer solchen Sexualtherapie, die zunächst vielleicht auch verwirrende Erfahrungen machen. Wir kommen in die Sexualtherapie mit der Vorstellung, der Penis war nicht steif, der soll wieder steif werden. Die Lust war nicht da, die soll wiederkommen. Der Orgasmus hat nicht stattgefunden, der soll jetzt herbeigeführt werden. Und dann besteht die Therapie vor allem darin, sich von diesen Etappenzielen zu verabschieden und zu schaffen, zu dem zu kommen, worum es eigentlich geht, nämlich wenn wir beiden nackig beieinander sind und im wortwörtlichsten Sinne unter einer Decke stecken, dann können wir uns alles sagen und alles geben, wonach wir uns eigentlich sehnen. Und es ist dann völlig nachrangig, ob der eine dem anderen den Finger in das Ohr steckt oder den Penis in die Scheide. Denn es meint dann beides dasselbe. Es meint ein Ja zum anderen, es meint ein Dich will ich, dich mag ich, mit dir will ich zu tun haben. Und das ist die eigentliche Bedeutung. Und sobald sich die für die Paare erschließt, fällt es ihnen leichter, sich zu verabschieden von der Anklammerung an die Erektion, die Lubrikation, den Orgasmus.
Herr Dr. Ahlers, Internetpornografie, welche Dimension hat das inzwischen?
Das hat durch die Verfügbarkeit dieser neuen Informations- und Kommunikationstechnologie Internet Dimensionen angenommen, die waren früher ungekannt und ungeahnt. Sie müssen sich vorstellen, viele Leute lesen im Internet Zeitungen mittlerweile, ja, gucken Spiegel online oder irgendwelche anderen Tageszeitungen online. Und die Nutzung des Internets aus sexualwirtschaftlicher Perspektive, das heißt, dass Menschen Seiten aufrufen, um sich sexuell zu stimulieren, übersteigt die Nutzung auf der Nachrichtenebene um das Zweifache. Wir haben also eine wesentlich intensivere Nutzung durch Erotika und Pornografie, als wir sie für Informationen und Kommunikation haben. Und das zeigen auch die enormen Zahlen dieser größten Pornoportale. Da werden Datenvolumina bewegt, täglich, mit denen man täglich Marsraketen abschicken könnte. Und heute findet das alles statt über riesen Server-Industrieanlagen, die diese sexuell aufreizenden und erregenden Bildinhalte für jedermann zugänglich machen. Und das ist das Besondere. Nicht nur die Quantität ist beeindruckend, sondern der Umstand, dass es menschheitsgeschichtlich erstmalig für jeden Menschen unabhängig von Ort und Zeit und auch für Kinder und Jugendliche unbeschränkt zugänglich ist.
Hat Internetpornografie Sexualpraktiken verändert? Wie verändert sich das Sexualverhalten von Jugendlichen?
Ich glaube nicht, dass Internetpornografie Sexualpraktiken verändert hat, sondern ich glaube, dass Internetpornografie das Gefühl, ein Repertoire an sexuellen Spielarten und choreografischen Abfolgen beherrschen zu müssen, verändert hat. Wir alle sind in sexueller Hinsicht potenziell selbstunsicher, ängstlich. Wir alle sehnen uns nach der Rückbestätigung, dass alles gut ist. Gleichzeitig sorgen wir uns darum, ob wir okay sind, ob wir annehmbar sind, ob wir zumutbar sind. Und auf diesen Nährboden der potenziellen Verunsicherung kommt jetzt eine Überreizung mit dieser expliziten Form von Darstellung in Form von Internetpornografie. Und bei jungen Menschen, bei denen diese Unsicherheit ausgeprägter ist, entsteht womöglich unweigerlich das Gefühl, ach, das muss ich können und machen, damit ich gut ankomme, damit ich ein Good Lover bin, damit ich es drauf habe. Und dadurch entsteht bei jungen Leuten offenkundig häufiger ein Konzept von Sex ist gleich. Mädchen muss vor Junge knien und aktiv Oralverkehr durchführen. Junge ist dabei passiv. Dann muss der Junge aktiv Oralverkehr beim Mädchen durchführen. Mädchen dabei passiv. Danach kommt es zum Geschlechtsverkehr von vorne, danach von hinten. Und es gibt also eine Standardabfolge, nämlich genau die der Pornografie. die gelernt wird als so geht guter Sex. Und dabei kommt die Frage, was will ich eigentlich und womit fühle ich mich eigentlich wohl? Die kommt bei Jugendlichen, Jungen und Mädchen womöglich unter die Räder. Das heißt, diese Form der Selbstachtsamkeit wird nicht so sehr beigebracht wie die Überreizung mit diesen pornografischen Darstellungen. Und dadurch kann auch das Gefühl entstehen, bestimmte Praktiken anbieten zu müssen. Egal, ob ich die gut finde oder nicht und ob ich mich dabei wohlfühle oder nicht. Jungs wollen, dass man ihnen einen bläst, also muss ich als Mädchen das machen. Ob ich das schön finde oder gut, ist nicht die Frage und so weiter und so fort. Und wenn man dann die Jungen hört, ich kriege das mit von Kolleginnen, die in der Jugendarbeit arbeiten, und die Jungen fragt, wollt ihr das denn tatsächlich immer so? Dann sagen die Jungen genauso, weiß ich gar nicht, aber so geht es doch. So ist es doch im Porno.
Herr Dr. Ahlers, Sie beobachten zunehmend Männer mit Unlust zum Sex mit ihrer Partnerin und die kommen dann zu Ihnen in die Praxis. Was ist das denn?
Das ist in der Tat eine Veränderung. Das hatten wir noch im 20. Jahrhundert nicht. Da war ganz klar, Männer wollen immer Sex und Frauen manchmal nicht und dann kommen die zur Beratung. Das ist seit Beginn des 21. Jahrhunderts anders geworden. Wir haben eine zunehmende Anzahl von Männern, die für sich selbst beklagen, dass sie keine Lust auf Sex haben, oder die Partnerinnen beklagen das und dann kommen die auch. Und meines Erachtens handelt es sich um eine Entwicklung, die am ehesten zu tun haben dürfte mit zwei Faktoren. Zum einen der Zunahme sexueller Leistungsanforderungen gefühlter. Die Männer haben das Gefühl, ich muss gut drauf sein, ich muss fit sein, ich muss das bringen, ich muss lang genug können, ich muss die Frau dazu bringen, dass sie kommen kann, ja, muss, der ganze Kopf ist voll. Diese ganzen Leistungsanforderungen führen dazu, dass ich Versagensängste entwickle und denke, oh Gott, wenn ich das nicht hinkriege, dann ist Frustration und dann gibt's Vorwürfe oder sie holt sich einen anderen, was auch immer für angstauslösende Gedanken. Und jetzt kommt der zweite Faktor, was machen die Männer? Sie ziehen sich zurück in die sexuelle Selbstbetätigung, die ist für Männer sowieso ein wichtigerer Teil. Selbstbefriedigung ist für eigentlich alle Männer Bestandteil ihres sexuellen Erlebens. Aber jetzt kommt das Neue hinzu, nämlich die Verfügbarkeit dieser Form von Internetpornografie, die es früher so noch gar nicht gegeben hat. Auch in einer quasi virtuellen, interaktiven Form, Strip on Demand. Ich kann mir via Internet den Zugang zu einer anderen Frau verschaffen, die sich für mich auszieht, mit der ich in einen 1:1 Kommunikationsaustausch trete, der ich Anweisungen und Wünsche äußern kann, die antwortet auf mich. Ich gerate in eine Scheinbeziehung, Scheinintimität mit einer anderen Person und kann diese andere Person auffordern, Dinge zu tun, die mich sexuell erregen, ohne dass ich selbst dabei irgendwelchen Leistungsanforderungen ausgesetzt bin. Und das ist so meine Hypothese, ein Zusammenkommen verschiedener Faktoren, Zunahme von Leistungsanforderungen, resultierender Rückzug in die Selbstbetätigung und das verstärkt durch die internetbasierten Möglichkeiten, sexuelle Reize zu sammeln. Und so erkläre ich mir diese Zunahme des Phänomens, dass auch Männer keine Lust auf Sex haben.
Und was raten Sie den Paaren dann?
Ich frage die beteiligten Personen, was in ihnen vorgeht. Ich frage bis zum Schluss, bis beiden klar ist, was haben wir hier eigentlich vor uns und wie gehen wir eigentlich miteinander um? Was wirkt hier eigentlich? Dadurch entsteht ein Bewusstsein bei den Leuten, das sie vorher nicht hatten. Und der Mann kann sehen, stimmt, ey, du machst ja eigentlich gar nicht so einen Druck auf mich, aber ich fühle den und ich denke immer, ich muss dich bedienen. Und die Frau sagt, ey, du musst mich doch nicht bedienen, aber ich will natürlich eine sexuelle Beziehung haben und es turnt mich auch irgendwie ab, wenn ich weiß, mein Mann geht immer später ins Bett, weil er die Situation vermeidet, mit mir gemeinsam unter einer Decke zu sein. Und dann sitzt er im Arbeitszimmer am Rechner. Ich kann bis 3 zählen, ja. Das ist für mich keine Situation. Aber deswegen mache ich ja keinen Druck auf dich, dass du Leistungen vollbringen sollst. Und der Mann kann dann sagen, das stimmt, ich habe das irgendwie so empfunden. Und naja, gut, das andere ist halt der leichte Weg, ja. Da muss ich mich mit keinem auseinandersetzen, da muss ich mit keinem diskutieren und da erwartet keiner was von mir. Dann geht beiden ein Licht auf und beide gucken sich an und kriegen wieder Kontakt und merken, es stimmt, wir müssten mal uns echt aussprechen über diese Dinge. Wir leben nebeneinander her und kommen da gar nicht in Kontakt. Ich bin eher eine Hebamme, die den Leuten dabei hilft, ihre Liebe zur Welt zu bringen, aber ich kann sie nicht für sie gebären.
Herr Dr. Ahlers, das Thema Sexualität im Alter kommt so ein bisschen vor, aber nicht so umfangreich. Haben die Babyboomer diesbezüglich keine Probleme oder reden die nicht mit Ihnen? Wie ist das?
Ich glaube schon, dass auch die Babyboomer all die Probleme haben, die wir alle haben und die auch früher vorhanden waren. Aber in der Tat hat sich bezüglich des Themas Sexualität im Alter ein Bewusstsein entwickelt. Da hat sich etwas verändert, nicht erst seit Wolke 9 und dieser entsprechenden Thematisierung, sondern früher war es so, dass schon für die meisten Menschen Sexualität etwas war, was in der Jugend stattfand, in der Erwachsenenphase, Familiengründung, und das dann irgendwann abklang, und das haben viele so hingenommen, und es gab ja auch viele Mythen, die damit zusammenhingen, nämlich irgendwann ist das auch vorbei, 1000 Schuss und dann ist Schluss, ja, und so mit Eintritt ins Rentenalter kann man sich das abschminken. Mittlerweile wissen wir, dass das Quatsch ist. Es gibt keine Halbwertzeit sexueller Funktionen und schon gar keine Halbwertzeit sexueller Bedürfnisse, sondern diese sind lebenslang da. Aber den älteren Leuten wird das, also auch da gibt es zu wenig Angebote, dass offen über diese Themen gesprochen werden könnte. Beim Hausarzt, beim Gynäkologen, beim Urologen, dass ganz klar würde, wie steht es um ihre sexuelle Gesundheit. Da verändert sich mit dem Alter alles, nämlich all unsere Sinnesfunktionen lassen nach. Wir brauchen eine Brille, aber wir werden nicht blind. Wir brauchen ein bisschen mehr Pfeffer und Salz, aber wir werden nicht geschmacklos. Wir brauchen vielleicht auch ein Hörgerät, aber wir werden nicht taub. Und wir brauchen auch in sexueller Hinsicht vielleicht stärkere Stimulation, aber wir werden nicht asexuell. Diese Veränderungen durch Altersprozesse sind ganz normal und mit denen kann man einen Umgang finden.
Herr Dr. Ahlers, ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch.
Ich danke Ihnen für Ihr Interesse.
Das war 12:22 zu Gast bei Ingo Kahle. Heute der Berliner Paar- und Sexualtherapeut Dr. Christoph Josef Ahlers über sein Buch Himmel auf Erden, Hölle im Kopf. Goldmann Verlag, 19,99 Euro. Nächste Sendung am 2. Januar. Schon jetzt wünsche ich Ihnen frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr. Und danke, dass Sie uns in diesem Jahr und heute speziell zugehört haben.